BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo und willkommen beim Power BI or Die Podcast, dem Power BI Spin-off von BI or Die. Heute mit mir, Arthur König, und dem Andreas Peter. Andreas Peter und ich, wir kennen uns von der TDWI. Wir haben auch mal zusammen in einem Projekt gearbeitet und er hat eine Leidenschaft für das Thema Datenmodellierung im großen Stil, Enterprise-Datenmodelle, Backend. Aber das kann er wahrscheinlich viel besser erzählen. Hallo Andreas.
Hallo Arthur. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir uns hier und heute wiedersehen. Ja, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns von der TDWI und haben schon ein paar kleine Projekte gemacht, wo ich dann mit dem Arthur zusammen im Power BI gearbeitet habe. Zu mir, ich habe Erfahrung im ganzen kompletten BI-Stack, deshalb auch mit Power BI, und habe mich in den letzten Jahren eben sehr stark auf das Thema Data Warehouse und vor allem eben Datenmodellierung konzentriert. Und bin da jetzt auch bei Bosch Digital in einem Team, das sich eben auf dieses Thema spezialisiert hat.
Genau, also wo ich noch quasi deinen TDWI-Vortrag gesehen habe, was wirklich diese Rundum-Architektur gezeigt hat, da warst du noch mehr im Mittelstand unterwegs und auch da dachte ich schon, wow, also so diese Art an Professionalität und quasi auch tatsächlich mit dem ganzheitlichen Fokus. Und jetzt bist du ja dabei, da auch große Modelle wirklich im Enterprise-Kontext zu bauen. Und da haben wir ja auch immer wieder so diese Diskussionen gehabt. Ja, also kann es überhaupt so das eine große Datenmodell geben? Ist das alles Buzzword? Und sind das nicht eigentlich immer Zyklen von irgendwie, wir werden zentral, wir werden dezentral? Wie siehst du denn das? Also wie ist zum Beispiel jetzt ein zentrales Datenmodell, ist das jetzt erstrebenswert für dich in jeder Größe?
Also im Mittelstand fände ich das ganz, ganz interessant. Ich habe mich ja damals sehr, sehr stark auch für Data Vault dann stark gemacht und das noch eingeführt, weil ich eben gesehen habe, dass so eine Data Vault Modellierung ganz stark eben auch diesen agilen Ansatz unterstützt, ne? dass so eine Data Vault Modellierung auch sehr viel Flexibilität bietet. Nicht nur was Änderungen angeht, sondern eben auch unterschiedliche Aspekte mit reinzubringen. Und deshalb finde ich so eine zentrale Datenmodellierung wichtig, um einen gewissen Standard zu haben, da eben festzulegen, wie werden unsere KPIs berechnet, um die Datenqualität auch zu sichern und die Daten auch sauber zu harmonisieren. Wir haben eben da geschafft durch Data Warehouse Automation eben auch einen fundierten Layer zu machen, ja, der für Self-Service-User eine standardisierte Datenbasis zur Verfügung stellt. Und somit hat man dann eben unternehmensweit einheitliche Daten. Das finde ich schon sehr wichtig, ja. Weil, ja, wer kennt das nicht, in jedem Unternehmen, ja, kursieren irgendwelche Excel-Tabellen, jeder hat einen anderen Datenstand, ja, also das Datum, wann die Daten abgezogen wurden und auch wie die Aggregation und die Filter definiert sind, ganz unterschiedlich, und dann kommen zum Vorstand drei unterschiedliche Berichte zum selben Thema mit unterschiedlichen Summen. Und
Sprichst du schon so viele Themen an. Ich versuche mal ein bisschen, das ist jetzt schon ein Techie-Podcast, aber wer jetzt mehr so aus der Power BI, aus der Fachabteilung kommt, vielleicht gut Power BI kann, ich versuche mal so Data Vault für Dummies ein bisschen zu erklären und du korrigierst mich, wenn ich total daneben liege. Ich würde mal das so beschreiben, Data Vault ist im Grunde eine Technologie, schreib, was du möchtest, Daten können historisiert und abgelegt werden, da ist man wenig eingeschränkt und dann gibt es darüber ein Business Model, was quasi unabhängig von der technischen Speicherung agiert. Kann man das so nennen, so als so Halbleihen-mäßig?
Ja, also Technologie ist Data Vault jetzt nicht direkt, sondern es ist eher eine Methodik, eine Modellierungsmethodik und eine Methodologie. Also eben auch dieser Data Vault 1 war wirklich rein eine Modellierungstechnik und Data Vault 2.0 ist eben auch noch ganz stark diese diese Herangehensweise da noch im Fokus, ja, was eben diese Agilität erlaubt. Das heißt, im Data Vault Modell separiert man eben die Schlüssel von den Details, um es mal so zu vereinfachen. Okay.
Ja, also das ist ja durchaus, also schöne Grüße auch hier an die Bimanu, an Sven Göllner und Michael Jungschläger, die jetzt auch unsere Partner sind von BI or Die und die wir bei der Implementierung unterstützen. Und da merkt man, okay, wir ergänzen uns da auch ganz gut. Denn die normalen Power BI-Anwender, also das tabulare Modell dahinter, da brauche ich jetzt kein Data Vault kennen. Das ist halt im Idealfall, es ist ein gutes Star-Schema und dann es ist halt eine analytische Datenbank. Data Vault ist halt größer und professioneller und dennoch merke ich ja auch in Ansätzen, wenn ich zum Beispiel mit Fabric arbeite und so ein Lakehouse, da kann ich ja jetzt nicht mal eben einfach rumlöschen, wenn ich jetzt ein Lakehouse nutze für mich in Fabric. Und ich habe zum Beispiel selber bei mir, es ist eine kleine Firma, aber so Eat Your Own Dog Food, ich nutze selber ja auch quasi InfoRiver mit Power BI zur Planung und schreibt dann auch zurück ins Lakehouse. Da kann ich dann auch nicht löschen, deswegen muss das eben entsprechend historisiert werden und geflaggt. Und genau so kommt man da so ein bisschen rein, auch so als quasi reiner BIler in das Thema auch, wie speichere ich eigentlich Daten, wenn ich nicht alles jedes Mal irgendwie überschreibe und dann ein Star-Schema hinknalle. Also durchaus ein Thema, womit ja wir uns einfach beschäftigen sollten, was einfach nur bedeutet professionelleres Datenmanagement.
Also. Genau. Und das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass man eben durch so eine, professionelle Datenmodellierung wie mit Data Vault eben auch sehr, sehr komplexe Sachverhalte darstellen kann. Das eine ist natürlich die Historisierung der Daten, die in vielen Use Cases wichtig ist, aber vor allem auch eben wenn zum Beispiel zusammengeht, unterschiedliche Quellsysteme zusammenzuführen, ja, unterschiedliche Aspekte unterschiedlich darzustellen, also unterschiedliche Assoziationen darzustellen zwischen den Objekten. Und es erlaubt eben auch so eine, also das der Ansatz ist eben nicht bottom-up, sondern top-down. Ja, also wenn man wirklich eine Data-Vault-Modellierung sauber macht, dann geht man eben von semantischen und konzeptionellen Modell her und leitet daraus dann eben das technische Modell ab. Und das lässt sich eben sehr gut abbilden.
Ja, also wenn man zum Beispiel plötzlich ändert sich die Granularität bei meiner Planung und ich plane jetzt nicht mehr auf Produktgruppen, sondern auf Produkten, das wäre jetzt in so einem traditionellen relationalen Modell, wäre das schon ziemlicher Stress, das dann zu fixen. Und eigentlich müsste ich es fast neu bauen oder irgendwie so eine doppelte Welt betreiben. Sowas ist zum Beispiel mit professionellen Datenbankmodellierungen besser. Um da mal so ein Business Value direkt so auch zu betonen. Das ist jetzt nicht, weil wir beide hier uns so gern über Technik unterhalten und Spaß dran haben. Das haben wir auch. Aber es bringt auch wirklich was, sich damit zu beschäftigen. Deswegen, wie gesagt, ob jetzt irgendwie einfach Bimanu oder sonstige Automation-Tools, da gibt es einiges und vor allem ermöglicht ja auch diese Art der Modellierung auch eine bessere Automatisierung. Das hast du ja auch angesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Automatisierung ist das eine. Das andere ist eben auch die Standardisierung und eben die Datenqualität, die man damit eben erreichen kann. Weil ich muss mich nur einmal eben um die Integrität kümmern, muss die Daten nur einmal bereinigen, wenn ich ein zentrales Data Warehouse habe oder Lakehouse. Und das muss dann nicht jeder für sich machen. Ja? Also wenn jetzt jeder Power-User auf den Rohdaten arbeitet, dann muss jeder anfangen, die Daten zu bereinigen, zu cleansen, Fehler zu beheben. Und
ja, da werden wir noch dazu kommen, weil das ist ja so ein Thema, du hast ja selber gesagt, ein Vorteil eines zentralen Modells ist eben auch gemeinsame Sprache, gemeinsame Definition. Und du hast ja auch gesagt, okay, dann fliegen halt nicht mehr diese Excel-Dateien rum, aber tun sie das dann wirklich nicht? Also hat es jemand schon mal jemals geschafft, ein DWH so gut zu machen, dass eben nicht diese lokale Datenhaltung in Excel war. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber wie siehst du
das? Ja, ich finde schon, also in den umgesetzten Use Cases, wenn die wirklich Ende zu Ende gedacht werden, also nicht nur irgendwie, also wirklich bis zum Ergebnis, bis zur Entscheidungsfindung, ja, also wie wirklich dann auch fragen, wie es die Anwender dann noch weiterverwenden, ja, dann sehe ich da schon, dass da kein Excel mehr benötigt wird, ja, wenn man die Anwender auch dazu befähigt, dass sie dann eben auf vordefinierten Datenmodellen dann ihre individuellen Reports dann aufbauen können.
Genau, weil das ist ja, also warum ich ja so auch so eingestiegen bin nach dem Motto, ja, also zentrales Modell hat einen Vorteil, jetzt so das neue heiße Ding, Microsoft Fabric, womit ich mich ja auch viel beschäftige zurzeit, auch im Rahmen von ja Überführung von Pilotprojekten in die Produktion zum Beispiel auch, da ist ja das Thema Fabric, hat ja so ein bisschen anderen Ansatz, also das Lakehouse in Fabric ist ja wie so ein kleines eigenes Häuschen und genau. Fand ich ja auch interessant vor ein paar Folgen, hat ja auch die Gabi Münster mir das bestätigt, quasi von Microsoft-Seite, ja, es ist auch so gedacht, also das habe jetzt nicht ich mir irgendwie überlegt, ich mache mal hier so kleine Häuschen und baue mir wie so ein Dorf da auf dem See auf, wenn man das mal so bildlich darstellt, sondern das ist ja auch so gewollt und das ist aber auch so, auf den ersten Blick würde ich ja sagen, widerspricht es ja so dieser Zentralität, wenn ich jetzt ganz viele Lakehouses und Workspaces habe. Würdest du das für erstrebenswert sehen, das so zu machen in Fabric? Ganz ruhig ehrlich sein.
Also ich muss sagen, ganz am Anfang war ich da immer ganz, ganz strikt dagegen. Also ich habe da gesehen, war so ein Papst des Enterprise Data Warehouses und habe gesagt, es gibt nur die eine zentrale Wahrheit und alles andere muss man möglichst unterbinden. Ne? Wir zentralisieren alles, dieser konservative Ansatz, sage ich mal, ja. Diese Vision von dem idealen Data Warehouse, ja, dass alles integriert ist und jeder darauf dann aufbaut. Mittlerweile sehe ich das anders und die Erfahrung hat eben auch gezeigt, dass man auch eben auch diesen Self-Service nicht nur auf vorgefertigten Daten ermöglichen muss, dass man wirklich die ganze Bandbreite anbieten muss, ja. Und dann eben auch einfach das Ganze dann auch managen, ne? Also dass man es eben anbieten muss, ja, aber eben auch ganz klar regulieren muss, wo lassen wir jetzt alles, sagen wir mal, freiwillig zu, ja, und wo ist es dann wirklich governed und kommt aus dem Data Warehouse und vordefinierte KPIs und so weiter, ja, dass man da einen klaren Fahrplan hat, in welchen Szenarien man wie vorgeht.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen meine Erfahrung aus Fabric. Ein Teil ist irgendwie zentral und gut und wir können ja dank der ganzen Workspaces und sogar eben der Direktverlinkung dann auch wirklich, könnte jetzt ein Fachbereich sagen, wir bauen uns ein Lakehouse auf, da importiere ich die Masterdaten per Link, muss gar nicht wirklich kopieren und dann ziehe ich noch meine Plan, Excel, CSV dazu. Das wird dann auch trotzdem sauber verarbeitet und das kann ich dann zusammen modellieren. Und meine Erfahrung ist so, ja, es wirkt am Anfang komplexer, weil da haben wir dann da irgendwie einen Dataflow und da noch ein Lakehäuschen und es sind irgendwie viele Objekte, die da rumliegen. Aber am Ende ist das doch so eine erstaunliche Transparenz dann da und Einfachheit, weil das spielt sich ja dann auch mehr in dieser Cloud ab, dieser Self-Service und das Analysieren. Und weniger in irgendwie lokalen File-Shares, wo ich dann meinen Excel-Export abgelegt habe. Also war so ein bisschen so ein Aha-Effekt.
Ja, ich meine, ob das Ganze in der Cloud oder lokal läuft, macht jetzt so den Unterschied nicht wirklich. Klar hat man mit Fabric eine geniale Lineage, finde ich. Also ich bin da echt begeistert davon, dass ich da wirklich vom Bericht dann ein bisschen in den OneLake das Ganze nachverfolgen kann. Das finde ich schon eine tolle Funktion. Aber ich finde einfach, die Governance kommt da eben nicht genug zu tragen. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter, Finanzmitarbeiter, ne, definiert seine KPIs so auf den Rohdaten, ein anderer sitzt im anderen Stockwerk und fängt parallel an zu modellieren, dann kann das zwar irgendwie nachverfolgen und sehen, dass es da, also wie jeder seinen eigenen Wert hat, ja, aber es ist halt nicht, es kommt halt irgendwie nicht zusammen, ne? Also es gibt eben keine Governance darüber, ja, wer wie was definiert, ja, und wer auf was Zugriff hat und genau wie es dann auch tatsächlich dann implementiert ist.
Ja, stimmt. Das ist viel reaktiv, also viel Monitoring und danach mit den Leuten sprechen, weil ich es ja auch von vornherein will ich es ja auch nicht verbieten. Also die Frage ist, was würdest du dann sagen, was wäre dann die Lösung? Also noch klarere Verantwortlichkeiten irgendwie? Workspaces fest nur einzelne Personen dafür berechtigen oder doch mehr halt wirklich zu zentralisieren, auch was ja auch gut ist. Es muss nicht alles, also es nicht alle sollten dann das nur Fabric haben fürs Datenmodell. Das ist gut, das funktioniert oft, aber es ist ja jetzt kein Entweder-Oder. Wir können auch ein DWH haben, zentralisiert auf anderen Systemen und eben Fabric so mehr als den Analyse-Teil mit etwas Self-Service dabei.
Also ich finde diesen Self-Service, also Self-Service auch in der Datenmodellierung, also nicht nur Self-Service-Berichte zu machen, sondern eben auch die Modellierung dahinter, finde ich enorm wichtig und auch in, sag mal, dieses Passwort Data Literacy, ja, finde es genial, wenn Leute aus dem Fachbereich wirklich ihre eigenen Datenmodelle auch machen können, weil die haben einfach mit ihrem Fachwissen eine ganz andere Kompetenz und können da schon sehr viel Entwicklungsarbeit vorwegnehmen. Ja, also die, und wenn man das mit den Leuten zusammenarbeitet, ja, also da je nach Unternehmen gibt es ja unterschiedliche Strategien und Konstellationen. Ich sag mal zum Beispiel, dass man es erlaubt, dass ein Fachbereich seine eigenen Datenmodelle macht in Fabric und mit denen, sag mal, im Team zusammenarbeitet, ja, aber nur Team intern, dass man so eine Policy macht und sobald es dann eben das Team verlässt, das Ganze dann eben transferiert wird in eine zentrale Datenarchitektur, ja, wo das Ganze dann eben auch gemanagt wird. Also dass man so irgendwie ein Konzept entwickelt.
Ja, und vor allem ist es ja dann wirklich mit Business-Logik schon vorgedacht. Richtig, das ist ja das Tolle, du müsstest als BI-Experte jetzt nicht nochmal Leute interviewen und irgendwie dann alles von Grund auf neu denken, sondern da sind wirklich lebende Datenobjekte. Also ich weiß dann auch sofort, was ist wichtig.
Ja, und man hat auch den Vorteil dann, sagen wir mal, später, wenn man es dann überführt in zentrales, eine zentrale Datenarchitektur, das heißt gar nicht, es muss jetzt ein Data Warehouse sein, sondern wirklich nur eine zentrale Datenplattform, ja.
Stimmt.
Dass man da dann deutlich schneller ist, ne? Denn man weiß schon, also dieser lange Erfahrungsweg, ne? Also wie hängen die Sachen zusammen, ja? Was will der Fachbereich überhaupt, ne? Diese Erfahrung, die hat man natürlich alles schon, sag ich mal, Monate oder halt, ja, lange Entwicklungszyklen, die dadurch dann, sagen wir mal, reduziert werden können. Hm. Und gleichzeitig hat man auch schon, wenn man in Data Mesh geht, ne, hat man auch schon einen potenziellen Data Owner, ja, der eben dann auch irgendwo dafür hat, dann die Verantwortung übernimmt für die fachliche
Modellierung. Genau, da sind wir jetzt beim nächsten Buzzword, also Data Mesh. Das musste ja auf jeden Fall kommen, wenn wir beide im Podcast sind. Und Data Mesh ist ja auch im Grunde das, was jetzt passiert mit diesen modernen Datenarchitekturen, hast du völlig recht, sollten nicht Data Warehouse zu allem sagen. Das ist ja genau das, also im Grunde die so ein bisschen Einbettung von dem, was Leute sowieso schon irgendwie lokal hatten, in so einen zentraleren Kontext. Und plötzlich ist die eigene Lösung eben nicht nur fürs Team relevant, sondern man könnte auch sagen, okay, ich könnte sie jetzt auch anderen Teams zur Verfügung stellen, muss dann aber bestimmte Regeln dann doch beachten, die lokal vielleicht noch egal waren. Und da sind ja dann auch diese Data Contracts und alles, was dahinter hängt. Also so gewisserweise so ein bisschen raus, also Silos, ja, aber irgendwie verbunden mit, ja, irgendwie so Silos, die ein bisschen miteinander verbunden sind, stelle ich mir das vor. So ein Data.
Ja, ich denke, das ist natürlich bei mir, bei Bosch ganz extrem, sage ich mal, da spielt das Thema Data Mesh natürlich eine zentrale Rolle. weil ein zentrales Data Warehouse ist einfach unmöglich. Ne? Also ja. Allein kapazitiv, ja, ich weiß es nicht, wie viele unzählige ERP-Systeme es gibt, ne? Und unterschiedliche CRM-Systeme, und die alle, also das ist gar nicht möglich, die Loads, die wären ja auch viel, viel zu groß. Also diese Datenmengen, selbst in der Cloud-Architektur, wäre das ein Monster, sage ich mal, ja, wenn man das alles zentralisieren würde. Und ja, die Kapazität, um das alles zu integrieren, hat man ja gar nicht. Also das Business geht ja ganz schnell weiter, ja, aber die Datenmengen im Unternehmen bei Bosch steigen rasant, ja. Und da zu sagen, so ein Riesenaufwand, wo man jetzt sagt, Jahre verbringt, die Sachen in ein zentrales System zu integrieren, das kann sich ja keiner leisten, ja. Also das wären ja immense Aufwände. Und vor allem würde das ja auch dann die ganze Agilität, was man ja heute braucht, ne? Wir müssen da ganz schnell auf Veränderungen reagieren können. Und sind ja da auch ganz stark in der Datenstrategie drauf aus, eben auch neue Use Cases umzusetzen.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, also es sind nicht nur technische Limits von so einem DWH, auch Menschen haben ja beschränkte Aufmerksamkeit. Also manchmal ist quasi jemand mit so einem unternehmensweiten Modell zu erschlagen, bringt dann auch weniger. Deswegen finde ich auch interessant, ihr habt ein klares Zielbild und das ist eben nicht ein zentrales System, sondern das ist eine regulierte Organisation, wo wir aber verschiedene Systeme haben, weil ein klares Bild ist ja auch wichtig, um eben, wie du ja sagst, Agilität reinzubringen. Und hier muss ich dann wieder, ist keine Werbung jetzt für mich oder so, wer uns bei YouTube zuschaut, kann auch gerne hier sehen, Raphael Branger, unser geschätzter TDWI-Kollege mit Agile Business Intelligence, da hat er es ja auch im Grunde beschrieben, wie wichtig das Thema Automatisierung auch für Agilität ist. Also schnell starten, ja, aber doch irgendwie Zielbild und solides Fundament muss dann auch da sein. Das hast du ja sogar quasi damals im Mittelstand umgesetzt und das lebt ja auch trotz Enterprise-Kontext auch jetzt.
Ja, genau. Es zeigt sich auch eben, was für einen riesen Vorteil das hat. Also wenn man da eben so ein solides Deck mal aufgebaut hat, ja, wie der auch weiterlebt, ja, und was so, ja, also wie leicht es sich dann eben auch erweitern lässt, ja, und einfach dann so eine Kontinuität dann liefert, ja, wo man sich dann einfach auf die Daten immer verlassen kann, ja, also da wird dann eben danach geschaut, dass die Pipelines immer funktionieren und genau. Und vor allem, dass die Definition dann eben auch immer einheitlich ist. Ja, das ist schon der große Vorteil.
Deswegen, das ist so ein bisschen so vorzustellen, der Alltag von dir ist jetzt weniger wie irgendwie vielleicht früher mal, Achtung Klischees, irgendwie der klassische BIler so sitzt in seiner eigenen Welt und baut da so ein perfektes Warehouse, sondern du bist ja mehr dann der agil auch unterwegs ist und so von einem Mesh-Silo zum anderen läuft und sich anschaut, was könnte ich da optimieren, was kann hier noch besser fließen, wie können wir da noch den Austausch verbessern. Also auch die Rollen von BI-Experten sind ja viel, viel agiler heute, als eben einfach, ich baue mal was über Monate und schau dann mal, ob das funktioniert.
Ja, also ich finde das ganz, ganz interessant. Du sagst schon, ja, wie sich so die Rollen ändern, ja. Also wenn ich mich auch so mit anderen Freunden und Kollegen unterhalte, sag mal, die technischen Probleme, ja, die sind gar nicht mehr im Vordergrund, ne? Also wie Ladezeiten und sowas oder also so die technologischen Probleme sind gar, also die spielen gar nicht mehr das Augenmerk, ja, sondern es viel mehr, oder auch wenn ich sag, wie kann ich die Daten auswerten, ne? Also der ganze Data Analytics Stack ist jetzt über die letzten Jahre so ausgereift, ja, und die Erfahrungen sind wirklich weit verbreitet und da ist es nicht das Problem, sondern eher, wo ich jetzt so ganz stark das Problem drin sehe oder die Herausforderung, ja, ist wirklich die Komplexität zu managen. Ja? Also so, man hat jetzt mittlerweile so viel. Da war eine Zeit lang war das Problem, dann hat man noch nicht die Daten alle, also waren einfach die Prozesse im Unternehmen nicht genug digitalisiert. Ja, hier ist man jetzt meistens auch schon so weit, dass eigentlich die Daten größtenteils zur Verfügung stehen. Ja, jetzt hat man die Daten und die Tools, ja, und auch schon viele, viele Initiativen, viele Projekte laufen, ja, wie du schon sagst, in den Silos, ne, hat dann schon viel, viel Mehrwert geschaffen. Und jetzt heute, ja, also dieses Thema Data Management, ja, man sieht das ja auch im Bauchbereich, ne, das ist immer ganz weit oben, ne? Und also diese Komplexität im Unternehmen zu managen, ich denke, das wird jetzt zunehmend eine der großen Herausforderungen, ja, nicht nur für Konzerne, wo alles irgendwo dezentral ist, sondern auch in kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, ja, all das, was datenmäßig im ganzen Unternehmen passiert, das irgendwie unter einen Hut zu bringen, da irgendwie, also ja, wie gesagt, ein zentrales Data Warehouse gibt's, also das ist eine Utopie, die man so nie erreicht, ne? Also wenn man ein zentrales Data Warehouse macht, ne, dann sag ich mal, stirbt das Unternehmen, ja, weil und alle, also wenn man dann alle anderen Sachen datentechnisch unterbindet, weil es war viel zu langsam, ja, also das funktioniert dann nicht. Und da eben Konzepte zu entwickeln, wie man eben das managen kann. Ja.
Und ja, also ein tolles Konzept.
Ja, Zimmer. Ja, und ein tolles Konzept, was wir jetzt machen, ist so eine semantische Modellierung, ja. Und zwar eine federated semantische Modellierung, die dann auch, sag ich mal, in die Richtung Data Mesh geht, dass man einfach sicherstellt, dass in allen Bereichen dieselbe Sprache gesprochen wird, ja, dass alle Bereiche dieselbe Definition haben, was ist ein Produkt, ne, was ist ein Kunde, ja, was bedeutet, ja, was sind die Lieferbedingungen, welche sind die einheitlich klassifiziert, ja, wirklich auf einem ganz hohen Level so eine semantische Schicht zu definieren und um das somit den Wrapper quasi darüber zu machen. Also nicht zu sagen, wir haben einen technologischen Wrapper, ja, in großen Unternehmen hat man einfach eine enorme Technologievielfalt, hat man nicht nur Power BI, da gibt es auch Tableau, Qlik und andere BI-Tools, man hat nicht nur Azure, man hat auch AWS, also es gibt einfach immer alles, ne? Und das Einzigste oder das Zentrale, was da von Bedeutung ist, ist eben das gemeinsame Verständnis und die einheitlichen Definitionen. Ne?
Ja, das war nochmal ein spannender Ausblick. Also tatsächlich, wo könnte es, was wird jetzt wichtig, also wirklich noch unabhängiger von der Technik im Grunde, sagst du, und Komplexität managen, finde ich auch, wo wir jetzt so langsam Richtung 30 Minuten hier auch gehen, eigentlich eine ganz gute Abrundung, weil das wäre jetzt auch so im Grunde am Ende meine Frage, wo siehst du, was wird so das nächste große Ding jetzt nach Data Mesh, nach quasi dem, was wir heute haben. Und das hast du ja im Grunde schon so ein bisschen beantwortet jetzt. Oder siehst du da noch irgendwelche Trends, die wird sich das komplett verändern? Wird nur noch die KI alles modellieren?
Nee, das finde ich nicht. Also das ist ja auch das, was wir jetzt mit diesen semantischen Modellen machen, ja. Weil diese Semantik, die wir definieren, die kann eine KI so gar nicht definieren. Also so sind einfach dann regelbasierte semantische Modelle. Und ich sehe wirklich die Zukunft in dezentralen Datenarchitekturen. Ich denke, dass so Konzepte wie Data Products aus Data Mesh sich auch etablieren werden. Und sehe vor allem ganz viel in der semantischen Modellierung. Ja? Und also dass man eher aus so ja, Top-Down-Perspektiven herkommt. Also dass der Bottom-up-Aspekt oder die Bottom-up-Herangehensweise ja nicht mehr die favorisierte ist.
Okay, ja gut, das ist doch ein ja, spannender Ausblick. Und auch wenn es in der heutigen Folge jetzt gar nicht so sehr um Power BI ging, auf ein paar Sachen konnte ich natürlich nicht verzichten, hier mit Fabric und den bisherigen Erfahrungen. Aber dennoch weiß ich ja, du bist auch Power BI-Experte, also da hatten wir genug zu tun. Und deswegen natürlich die abschließende Frage, was denn deine Lieblingsfunktion ist und vielleicht auch, was dich am meisten nervt an Power BI?
Ja, also ich finde das Plugin, den Hotspot-Connector, finde ich super, ne? Weil man da einfach das semantische Modell und den Bericht so einfach trennen kann.
Tatsächlich sehr nischige Funktion, also ist ein externes Tool, Hotswap, Deswegen spannend, dass das jetzt auch den Weg in den Podcast gefunden hat und vielleicht für die ein oder anderen Zuhörenden hier ein echter Mehrwert.
Genau, also natürlich gibt es auch viele andere Sachen, aber die waren da schon oftmals genannt und sieht man überall, ne? Aber ich finde eben dieses kleine Tool noch nicht ganz so verbreitet. Ja.
Habe ich von dir gelernt damals, das zu nutzen.
Finde ich echt super. Ja. Was mich ein bisschen nervt, sag ich mal, dieses Erstellen von Templates oder halt von diesen Designvorlagen, ne? Also das finde ich, da könnte Microsoft noch mehr machen.
Ja, ist nicht ganz so, ja, dass man alles mit einem schafft, ne? Design und Einstellungen und bestimmte Standardkomponenten. Es gibt da Community-Initiativen, die sind auch spannend, also siehe PimpScript von Alexander Korn zum Beispiel oder diverse Templates, aber nie so das eine, das verstehe ich. Ist aber auch eine Herausforderung und die sind spannend. Ja,
ich denke, die Herausforderung ist eben auch, weil sich eben die Spezifikation auch kontinuierlich weiterentwickelt. Ne? Also das Ganze ja kein starres Produkt des Power BI, sondern es ja jeden Monat irgendwie ein bisschen was sich verändert. Ne? Muss ich eben auch dieses JSON-File den Veränderungen anpassen.
Ja, selbstverständlich. Gut, dann mir bleibt nur, mich zu bedanken und du, was du auch immer noch loswerden möchtest, gerne. Und wenn nicht, dann trotzdem vielen Dank, Andreas, dass du da warst. War ein sehr unterhaltsames Gespräch und bald. Wir sehen uns auf der TDWI.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ja, finde es auch immer ganz interessant, ja, die unterschiedlichen Perspektiven mit Fabric und Data Warehouse. Ja, und insgesamt denke ich, kann man doch sagen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, ne? Es gibt das eine, die reine Strategie.
Vielen Dank.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.